Radio Prag Nachrichten.
Die Regierungsparteien haben noch keine Lösung der Regierungskrise gefunden. Die Sozialdemokraten wollen Misstrauensvotum im Abgeordnetenhaus initiieren. Der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon will in Prag Krisen in der Welt behandeln. Die Regierungsparteien haben noch keine Lösung der Regierungskrise gefunden. Die Verhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Nach einem zweistündigen Treffen der Koalitionsspitzen in Prag sagte Premier Petr Nečas, zu einer Einigung führe noch ein weiter Weg. Sollte die jetzige Regierungskoalition ihre Arbeit fortsetzen, müsse sie die Vertrauensfrage im Parlament stellen, so der Regierungschef. Ihm zufolge legen nun 7 Möglichkeiten der künftigen Koalitionszusammenarbeit auf dem Tisch. Personelle Änderungen im Kabinett seien vorgesehen. Der tschechische Ex-Präsident Václav Havel zeigte sich entsetzt über das gegenwärtige politische Geschehen im Lande. Er sei schockiert, dass er selbst von der ehemaligen Fraktionschefin der Partei der öffentlichen Angelegenheiten Kristina Kocsi in das Geschehen hineingezogen worden sei. Kocsi hatte in der vom Server Tiden veröffentlichten Aufnahme gesagt, Havel könnte sie unterstützen. Havels Kanzler informierte am Donnerstag, der Ex-Präsident kenne Kocsi persönlich nicht und habe sich mit ihr nie getroffen. Die Sozialdemokratische Partei will das Misstrauensvotum im Abgeordnetenhaus initiieren. Nach der Sitzung der Abgeordnetenfraktion der Sozialdemokraten informierte darüber Parteichef Bohuslav Sobotka. Eine endgültige Entscheidung soll beim Treffen des Parteivorstands am Freitag fallen. Sobotka nimmt an, dass eine außerordentliche Abgeordnetensitzung mit dem Misstrauensvotum nach Ostern stattfinden könnte. Sollten die Vereinigten Nationen bei der EU um eine humanitäre Hilfsoperation für Libyen ersuchen, würde die Tschechische Republik höchstwahrscheinlich Ärzte und medizinisches Personal nach Libyen aussenden. In Berlin sagte dies am Donnerstag der tschechische Botschafter bei der NATO, Martin Povejšil. Eine definitive Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, sagte der Botschafter während des informellen Treffens der NATO-Außenminister in Berlin, wo er den Chef der tschechischen Diplomatie Karel Schwarzenberg vertrat. Der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon wird am Freitag zu Besuch in Prag erwartet. Schon vor seinem Besuch hat der südkoreanische Diplomat der Nachrichtenagentur CTK ein Interview gegeben. In Tschechien wolle er über aktuelle Krisen sprechen, sagte Ki-moon. Neben den Kämpfen in Libyen wolle er unter anderem über den Klimawechsel oder die Armutsbekämpfung in der Welt sprechen. Die Tschechische Republik hat 2,6 Millionen Euro für Tschernobyl bereitgestellt. Die Gelder sind für den Internationalen Fonds zum Bau einer Schutzhülle um den ukrainischen Katastrophenreaktor bestimmt. Die Regierung hat die außerordentliche Spende auf ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen. Prag will darüber auf der Konferenz der Geldgeber in der kommenden Woche informieren. Das Kraftwerk war vor 25 Jahren explodiert. Die nach der Katastrophe gebaute Schutzhülle ist inzwischen rissig, sodass in Tschernobyl ein neuer Stahlsarkophag errichtet werden muss. Die Europäische Kommission wird in den nächsten Tagen die Zahlungen in die tschechischen Programme Umwelt und Nordwest höchstwahrscheinlich stoppen. Vor Journalisten führte dies der stellvertretende Minister für regionale Entwicklung Daniel Braun an. Die Kommission habe Vorbehalte gegen das Funktionieren der Programme, hieß es. Gegen die Chefs beider Programme wird derzeit wegen Korruption ermittelt. Das Wetter. Am Freitag ist es bewölkt bis bedeckt, in weiten Landesteilen Regen, der in Lagen über 1000 Meter in Schnee übergeht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen nur noch bei 8 bis 12 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Meter bei 2 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten von Radio Prag mit Markéta Kachlíková.
Einen schönen guten Tag und ein tschechisches Dobrý den gleich hinterher. Sie haben Radio Prag eingestellt und hören die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Unsere Themen. Am Mittwochabend sprach der Präsident eine Art Machtwort. Die Intrigen und Beschuldigungen innerhalb der Koalition hätten dem politischen Klima und Ansehen des Landes großen Schaden zugefügt. Klaus zitierte die Koalitionsspitzen auf die Burg. Ob das jüngste Treffen etwas gebracht hat, dazu gleich mehr. Ein aktueller Bericht bestätigt, die Tschechen sind weiterhin recht judenfreundlich gesinnt. Ihr Favorit als Präsident ist der frühere Premier Fischer, ein bekennender Jude. Und wir schauen auf den Prager Hauptbahnhof, wo die umfangreichen Umbauarbeiten kurz vor der Beendigung stehen. Soweit die aktuellen Kurzberichte. Anschließend macht Ihnen die Leiterin des Tschechischen Zentrums München einige Veranstaltungen schmackhaft. Dabei geht es auch um das 60-jährige Jubiläum von Radio Freies Europa. Bleiben Sie dran an uns, an Radio Prag. Mein Name ist Christian Rühmkorff. Die tschechische Regierung steckt in einer schweren Krise. Das Vertrauen zwischen den Koalitionären ist gestört. Auch stundenlange gemeinsame Gespräche bis Mitternacht in der Villa Kramář, der Residenz von Premier Nečas, haben am Mittwoch zu keiner grundlegenden Einigung geführt. Weiterhin bestehen unterschiedliche Varianten zur Lösung der Situation. Präsident Klaus ist beunruhigt bis verärgert und hatte die Vorsitzenden der Demokratischen Bürgerpartei, der Partei Top 09 und der Partei der öffentlichen Angelegenheiten für den Donnerstag auf die Prager Burg zitiert. Mehr von Till Janser.
Eine Stunde lang besprachen sich die Parteivorsitzenden und Präsident Klaus am Donnerstagvormittag. Kommentare für die Presse nach dem Treffen auf der Burg: Fehlanzeige. Einzig der Staatspräsident war mitteilsamer. Gegenüber dem tschechischen Fernsehen sagte er, die Gespräche seien gut verlaufen, die Koalition wolle weiterarbeiten und die Parteichefs seien sich bewusst, dass jede Seite Kompromisse eingehen müsse.
Die Situation ist jetzt so, dass eine Übereinkunft gesucht wird. Wie die Übereinkunft konkret aussehen wird, einschließlich der Personalfragen, das ist Gegenstand weiterer Verhandlungen der Koalition.
So Klaus. Die Parteivorsitzenden sind deswegen erneut in die Residenz des Premiers gefahren und haben am Donnerstagmittag mit Gesprächen der Koalitionsspitzen begonnen. Bereits einmal hat Václav Klaus erfolgreich in einer Krise der Dreierkoalition vermittelt. Das war kurz vor Weihnachten. Die jetzige Krise hat aber bereits die Züge einer Tragikomödie. Die Regierung, die mit einem außerordentlich starken Mandat der Wähler gestartet war, droht zu einem Kabinett gegenseitiger Beschuldigungen zu verkommen. Am Mittwoch war deswegen für Staatspräsident Klaus das Fass übergelaufen.
Die Methoden, die in den letzten Tagen auf der politischen Bühne bei uns verwendet wurden, Abhöraktionen, geheime Mitschnitte, gezielte Lügen, haben auf wesentliche Art die Dimension der Krise verschoben. Deswegen habe ich mich entschlossen, die Vorsitzenden der drei Koalitionspartner auf die Burg zu einem grundlegenden Gespräch einzuladen.
Zu Klaus' Aufzählung hinzufügen ließen sich noch gegenseitige Strafanzeigen, zum Beispiel von der ehemaligen Fraktionschefin der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Kristina Kocsi, gegen den Vizechef der Partei, Verkehrsminister Vít Bárta, oder von der Partei der öffentlichen Angelegenheiten gegen gleich zwei Minister, Landwirtschaftsminister Fuchser von den Bürgerdemokraten und Finanzminister Kalousek von der Partei Top 09. Gipfel des Ganzen ist eine geheime Aufnahme der Abgeordneten Kristina Kocsi vom Samstag, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Kocsi erläutert einem Mitglied ihrer ehemaligen Partei, dass sie von langer Hand einen innerparteilichen Putsch vorbereitet habe und ihr dabei Politiker der Bürgerdemokraten geholfen hätten. Später bezeichnete Kristina Kocsi dies als Mystifizierung, also eine Täuschung.
Um die Absurdität aller meiner Aussagen auf der Aufnahme zu zeigen, habe ich gesagt, dass wir den Putsch oder die Verschwörung bereits seit einem Dreivierteljahr vorbereiten. Jeder kann sich aber ausrechnen, dass ich vor einem Dreivierteljahr noch gar nicht Abgeordnete war oder unmittelbar nach den Parlamentswahlen, als ich eine der loyalsten Abgeordneten der Partei war.
Am Donnerstag sind noch weitere Teile der Aufnahme bekannt geworden. Dort spricht Kocsi unter anderem davon, dass der Vizechef der Partei der öffentlichen Angelegenheiten pleite sei. Politische Kommentatoren hierzulande können sich bisher noch keinen Reim auf die Aussagen von Kocsi machen.
Sie hörten einen Bericht von Till Janser. Die tschechische Gesellschaft ist auch weiterhin verhältnismäßig judenfreundlich eingestellt. Das geht aus dem Bericht über den Stand des Antisemitismus in Tschechien hervor. Den Bericht, der alljährlich von Freiwilligen zusammengestellt wird, veröffentlichte die Prager jüdische Gemeinde am Mittwoch. Anlass war die bevorstehende Veranstaltung Mit Kultur gegen Antisemitismus. Mehr von Martina Schneibergova.
Die vorwiegend positive Beziehung der tschechischen Gesellschaft zu den Juden sei durch die Popularität des ehemaligen Premiers Jan Fischer bestätigt worden, heißt es in dem jüngsten Bericht über Antisemitismus in Tschechien. Den Politiker, der sich offen zum Judentum bekannte, hat sich dem Bericht zufolge die Mehrheit der tschechischen Bevölkerung als Staatsoberhaupt gewünscht. Die eher judenfreundliche Haltung der tschechischen Bevölkerung wurde auch bei den vom Institut STEM durchgeführten Umfragen belegt. Der Vorsitzende der Prager jüdischen Gemeinde, František Báňaj, bezeichnet dies als eine gute Visitenkarte des tschechischen Staats. Der Antisemitismus wird in der Gesellschaft für etwas Unkultiviertes und Primitives gehalten und ist unakzeptabel. Es ist angenehm, dies festzustellen. Die jüdische Gemeinde verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt 47 Fälle von antisemitischen Texten und Vandalismus. Es sei zu keinen physischen Übergriffen gekommen, so Báňaj. Die Mehrheit der antijüdischen Proklamationen sei im Internet aufgetaucht. Zudem wurde in 5 Fällen jüdisches Eigentum beschädigt. Der größte Zwischenfall spielte sich vor knapp einem Jahr auf dem jüdischen Friedhof in Přistupim in Mittelböhmen ab, wo wiederholt an die 80 Grabmäler beschädigt und einige davon mit Hakenkreuzen beschmiert wurden. In Tschechien wurden aber in letzter Zeit auch nicht-jüdischen Friedhöfen Gräber beschädigt. Kann sein, dass es sich bei einigen Übergriffen um reinen Vandalismus handelt. Die Situation in Tschechien, was den Antisemitismus anbelangt, unterscheidet sich Báňaj zufolge bedeutend von den Trends in einigen anderen Ländern Europas. Er würdigte die Tatsache, dass sich in Tschechien mehrere christliche Organisationen im Kampf gegen Antisemitismus engagieren. Zu ihnen gehört auch die tschechische Zweigstelle der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem. Die unter der Abkürzung ICEJ bekannte Organisation wird von Christen verschiedener Glaubensbekenntnisse unterstützt. Am kommenden Sonntag veranstaltet sie unter dem Motto »Mit Kultur gegen Antisemitismus« im Prager Waldsteingarten eine Versammlung mit Konzerten und Vorträgen. Die ICEJ organisiert zudem, wie ihr Leiter Moime Kalus informierte, eine Spendensammlung zugunsten eines Seniorenheims für Holocaust-Überlebende in Haifa.
Also die Sammlung ist für das größte Projekt, das unsere Mutterorganisation in Israel hat, bestimmt. Und dieses Projekt ist überwiegend von deutschen Christen getragen. Es handelt sich um ein Seniorenheim für Holocaust-Überlebende. Zurzeit ist ein Haus schon fertig und 80 Leute leben darin. Und es wird jetzt an einem zweiten Gebäude gearbeitet. Und wir haben uns entschlossen, dass wir den tschechischen Bürgern auch die Gelegenheit geben wollen, an diesem Projekt auf eine praktische Weise teilzuhaben. Und deshalb gibt es hier diese Sammlung, die über das ganze Jahr eröffnet ist und auch in dem Wallensteingarten zur Verfügung sein wird.
Tschechen gehören zu den judenfreundlichsten Völkern in Europa. Informationen von Martina Schneiberger waren das. Themenwechsel. Der Prager Hauptbahnhof erstrahlt seit Donnerstag in einem neuen Gewand. In Anwesenheit der Präsidenten Tschechiens und Italiens, Václav Klaus und Giorgio Napolitano, wurde kurz nach 12 Uhr die neue Einkaufszone des Bahnhofs feierlich eröffnet. Damit wurde nach rund 5-jähriger Bauzeit die Sanierung des Bahnhofs zu 90% abgeschlossen. Die verbleibenden 10% betreffen einen historisch wertvollen Gebäudeteil, über dessen spätere Nutzung derzeit noch verhandelt wird. Ein Bericht von Lothar Martin.
Seit 2006 wurde der Prager Hauptbahnhof einer Schönheitskur unterzogen. Die italienische Investitionsgesellschaft Grandi Stazioni, Meister ihres Fachs bei der Umgestaltung von Bahnhöfen, nahm sich diese Aufgabe an. Im Juni 2009 hat die Firma zunächst den Nordflügel und im Dezember vergangenen Jahres dann den Südflügel in einem neuen Antlitz übergeben. Jetzt folgte der völlig neu konzipierte Teil des Bahnhofs, denn als Einkaufscenter war er in seiner Vergangenheit noch nicht bekannt. Nach dem Vorbild der Bahnhöfe in Rom, Berlin oder Leipzig ist nun also auch der Prager Hauptbahnhof teilweise zu einem Shoppingcenter modifiziert. Warum, dazu sagt der Sprecher von Grandi Stazioni, Martin Hamschik.
Die Funktion ändert sich, und zwar auch aus dem Grund, dass die Mehrzahl der Hauptbahnhöfe in großen Städten ins Stadtzentrum liegt, an Orten also, wo es sehr schwierig ist, etwas Neues und Großes zu errichten. Deshalb nutzt man die Räume, die bisher in wirtschaftlicher Hinsicht kaum genutzt wurden. Durch ihre Umgestaltung schafft man große Möglichkeiten, sowohl für Investoren als auch für die Reisenden und andere Gäste, denen man mehr Komfort anbietet.
Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern sind jetzt viele neue Geschäfte und Restaurants entstanden. Sie haben die heruntergekommenen Kioske abgelöst und damit auch ein weiteres Problem beseitigt. Wenn ein Bahnhof attraktiv aussehe und es schaffe, Reisende und weitere Leute anzuziehen, dann entledige man sich damit auch vieler Probleme. Obdachlose oder andere sozial am Rande lebende Menschen gingen meist an Orte, an denen es nicht gerade sauber sei und die vernachlässigt würden, sagte der Generaldirektor von Grandi Stazioni, Fabio Battaccia. Sein Unternehmen hat in die Umgestaltung des Bahnhofs umgerechnet rund 45 Millionen Euro investiert. Im Gegenzug dafür darf die italienische Firma die Bahnhofsflächen laut eines Vertrages mit den tschechischen Bahnen 30 Jahre lang vermieten. Eine Rechnung, die aufzugehen scheint.
Es wird an der Entwicklung des Immobilienmarktes liegen, aber wir rechnen damit, dass sich unsere Investitionen binnen 10 bis 15 Jahren amortisieren.
Zeigt sich Martin Hamschick optimistisch. Sehr zufrieden über die von der italienischen Investitionsgesellschaft in die Hand genommene Umgestaltung des Prager Hauptbahnhofs äußerte sich auch der Architekturhistoriker Zdeněk Lukeš.
Der neu gestaltete Bahnhof gefällt mir. Grandi Stazioni hat große Erfahrung mit der Sanierung von Bahnhöfen. Was die Firma bisher geleistet hat, ist großartig, auch wenn sich die Umbauarbeiten etwas hinziehen. Ich freue mich aber vor allem auf die Sanierung des alten Jugendstilbahnhofs vom Architekten Josef Fanta.
Das Empfangsgebäude des alten Jugendstilbahnhofs soll bis zum Ende des Jahres 2013 renoviert sein. Das Gebäude soll später einmal ein Café, ein Ausstellungssaal oder ein Geschäft einer Weltfirma beherbergen. Wer das historische Gebäude nutzen darf, wird in den nächsten Monaten entschieden. Die Verhandlungen darüber laufen noch, hieß es.
Lothar Martin über das neue Gewand des Prager Hauptbahnhofes. Und damit endet für heute auch schon wieder das Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Stimmen der Freiheit. Westliche Provokation? Unter diesem Titel wird Ende April in München eine Konferenz zum 60-jährigen Jubiläum des Senders Radiofreies Europa stattfinden, der einst eben in der bayerischen Metropole seinen Sitz hatte. Einer der Organisatoren der Konferenz ist auch das Tschechische Zentrum München. Aber auch mit weiteren Veranstaltungen reflektiert das Zentrum dieses Jubiläum. Marketa Kachlíková hat mit der Leiterin Susanna Jürgens gesprochen.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Das Programm Ihres Zentrums in den folgenden Wochen dominiert ein großes Thema, nämlich das 60-jährige Jubiläum des Senders Radiofreies Europa. Und es ist kein Zufall, dass es eben für Sie in München ein großes Thema ist, da es eben München war, wo der Sender im Jahr 1961 und in den nachfolgenden Jahrzehnten seinen Sitz hatte. Womit greifen Sie also dieses Jubiläum auf?
Kernpunkt unseres Programms ist eine dreitägige Konferenz, die das Phänomen des Radios aus allen möglichen Sichtpunkten beleuchtet, also nicht nur historisch und politisch, aber auch medientechnisch und aus der gesellschaftlichen Seite. Und zu der Konferenz haben wir Referenten, eigentlich internationale, gewinnen können. Es kommen Referenten aus den USA, dann haben wir Referenten einfach aus Europa, und natürlich aus Deutschland oder auch aus Tschechien, weil unsere Kooperationspartner ist nicht nur das Collegium Carolinum hier in München, sondern in Prag auch das Institut für Erforschung totalitärer Regime.
Die Konferenz wird in tschechisch-deutscher Zusammenarbeit veranstaltet. Wird dabei den Sendungen in tschechischer Sprache eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet oder betrachten Sie das Thema eher allgemeiner?
Die tschechische Sendungen oder die beziehungsweise man muss immer über tschechoslowakische Sendungen sprechen, weil es war damals tschechoslowakische Redaktion und die Sendungen waren auch zweisprachig. Die stehen natürlich im Mittelpunkt. Man wird aus dem Programm sehen, dass sich mehrere Beiträge dem Thema widmen. Allerdings haben wir versucht, das ganze Phänomen zu zeigen und daher auch Referenten zu Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn angesprochen. Natürlich haben wir eben auch zu dem Gründer, weil die Idee des Radios stammt aus den USA, auch dazu haben wir Referenten. Insofern ein Schwerpunkt liegt natürlich auf der tschechoslowakischen Redaktion, auf der tschechoslowakischen Sendung, aber in diesen breiten internationalen Zusammenhängen, um die es ja auch ging.
Ja, der Titel der Konferenz ist Stimmen der Freiheit oder westliche Provokation. Es ist eigentlich eine Frage. Welche sind also die zentralen Fragen, mit denen sich die Konferenz auseinandersetzen will?
Bei den allgemeineren Vorträgen steht im Vordergrund die Frage, inwiefern das, also wie das Radio wirklich gewirkt hatte. Man weiß ja, dass es zumindest in den Anfangszeit, in den ersten 20er Jahren wurde das Radio auch von der CIA finanziert und wir stellen uns die Frage, gab es eine interne Zensur? Wie wurden die Sendungen aufgebaut? Wie haben die einzelnen Redaktionen funktioniert? Wie haben sich ihre Informationen besorgen können? Und natürlich werden wir uns auch der Frage nach sozusagen Rezeption in den Zielländern widmen. Nicht nur Rezeption seitens der Geheimpolizei, sondern auch bei den Zuhörern. Dem Thema ist auch ein sogenannter runder Tisch gewidmet, eine Diskussion eben mit Zeitzeugen, die nicht Mitarbeiter des Radio Frei Europa waren, aber eben zu den Zielgruppen gehört und in den Zielländern gelebt hatten.
Ja, vielleicht ein kleiner Abstecher, der Sender ist in die 90er Jahren nach Prag umgezogen. Wissen Sie, was mit dem Gebäude in München geschehen ist, wo früher die Redaktionen und Studios waren?
Das Gebäude steht am Englischen Garten, eigentlich unweit vom tschechischen Zentrum. Und heutzutage sind dort einige Institute der Ludwig-Maximilians-Universität angesiedelt. Mhm. Ja.
Noch zur Konferenz. Wird sie in einem geschlossenen Umkreis der Wissenschaftler ausgetragen oder gibt es Veranstaltungen, die auch für eine breitere Öffentlichkeit offen sind und bestimmt sind?
Wir haben uns dezidiert darum bemüht, dass die Konferenz nicht nur eine wissenschaftliche ist und haben eben auch breit eingeladen dazu. Es gibt aber dann auch zum angeschlossen an die Tagung einige Formate, die dann auch wirklich dezidiert aus dem wissenschaftlichen Rahmen ein bisschen herausgehen. Es ist einerseits eine Diskussion zu dem aktuellen Stand der Auslandssendungen. Sie haben erwähnt, dass das Radio nach Prag umgezogen ist und seit einigen Jahren aus seinem neuen Gebäude auf Hagibor sendet, weiterhin vor allem in die arabischen Länder. Und wir wollen uns in dieser Diskussion zu der eben Mitarbeiter des RFE kommen, aber zum Beispiel auch der estnische Präsident, der ehemalige Mitarbeiter von dem Radio ist, oder eben auch Vertreter der Deutschen Welle, die eine ähnliche Funktion hat wie das Radio Frei Europa. Und wir fragen uns danach, wie wirkt der Auslandsrundfunk heute? Was kann es in der Zeit des Internets noch bewirken? Wie ist seine Stellung und so weiter? Dann machen wir eine Filmvorführung. Es ist ein Dokumentarfilm aus Rumänien aus dem Jahr 2008 von dem Regisseur Alexandru Solomon mit dem Titel Cold Waves, das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise eben die Wirkung des Radios in Rumänien beleuchtet. Und darüber hinaus haben wir noch zwei Ausstellungsprojekte. Die eine Ausstellung wird erst Ende Juni eröffnet im Bayerischen Landtag und beinahe parallel in Budapest in der Central European University. Und die Ausstellung widmet sich auch nochmal dem Radio und seiner Geschichte. Und andererseits, und das ist die Vernissage gleich nächste Woche am 19. April, es ist das der Comics, Nepřemožitelná Milada Horáková, unbesiegbare Milada Horáková. Und diese Ausstellung gehört in den Rahmen, weil sie 1951 von dem Nationalkomitee für freies Europa initiiert worden ist. Und dieses Nationalkomitee steht auch hinter der Entstehung des Senders selbst.
Ja, damit sind Sie auch schon zu weiteren Veranstaltungen Ihres Zentrums übergekommen. Also die Konferenz und das Jubiläum ist das Wichtigste, was in den nächsten Tagen auf dem Programm steht. Es gibt aber auch andere Veranstaltungen. Gibt es etwas, wozu Sie die Gäste gerne einladen möchten, worauf Sie hinweisen möchten?
Sehr gerne. Sie haben vollkommen recht. Unser Programm geht dann gleich weiter. Wir werden in der ersten Maiwoche eine Ausstellung von Alle Schlammer hier in München eröffnen. Die heißt Baden in Farben und wird im Wirtschaftsministerium gezeigt. Am 5. Mai ist die Eröffnung. Und dann gleich auch in der ersten Maiwoche startet in München das Dokumentarfilmfestival DocFest, und die Tschechische Republik ist dieses Jahr mit einem Dokument von Vít Klusák vertreten, Pro dobro světa Anošovic. Vít Klusák wird bei der Filmvorführung auch selbst anwesend sein, und Tschechisches Zentrum ist eben somit auch mit dabei.
Markéta Kachlíková sprach mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in München, Susanna Jürgens. Und mit diesem Beitrag endet für heute auch schon wieder das Programm auf Radio Prag. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.